Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
So, und dann die 90. Minute. Achtung, da ist Leveling eingewechselt. Der sieht im Zentrum Schäber. Bad Cannstatt rastet aus. Doch noch die Führung. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit. Leveling mit dem Superpass und Schäber von hinten durchgestartet. Muss den Ball dann nur noch über die Linie pressen. Und das war's dann. Stuttgart gewinnt mit 3:2 in der UEFA Europa League Ligaphase im Finale gegen die Young Boys aus Bern. Und die sind raus.
Mach Meter, mach Meter, mach doch, mach.
Leveling, Leveling.
Der VfB Stuttgart besiegt die Young Boys aus Bern mit einem Last-Minute-Tor mit 3:2, verpasst die Top 8 und die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale der Europa League, tritt in den Playoffs an und bekommt es dort sehr, sehr zur Freude eines Philipp Meisel mit Celtic aus Schottland zu tun.
Ich habe Pipi in den Augen, trotzdem sage ich Grüezi miteinander.
Und heute richtig schön die Dreier-Klassiker-Runde. Felix Mahler ist auch da.
Es war ein Fest. Wir kommen hier frisch nach unserer Live-Reaction, dem Stream zur Auslosung, wo ihr Meisel und auch Pavlic sehr emotional erlebt. Und das, ja, wie gesagt, es war ein Fest. Ich habe irgendwann in den Chat geschrieben, ich habe die komplette Kontrolle verloren, was hier vor mir passiert. Die Jungs machen einfach und so war es auch.
Also wer Lust hat, sich das anzuschauen, wir waren auf YouTube live, als gelost wurde. Das können wir direkt vorwegnehmen und abräumen. Schaut euch das gerne an. Es hat wirklich sehr viel zusammenkommen müssen, dass es zu diesem Traumlos kommt und es ist jetzt passiert. Das ist Wahnsinn. Wie es dazu gekommen ist, das besprechen wir jetzt, denn zustande gekommen ist die Tatsache, dass es zu diesem Playoff-Spiel kommt durch einen Heimsieg des VfB Stuttgart gegen die Young Boys aus Bern. Ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, lassen wir den Trainer zu Wort kommen.
Ja, das könnte jetzt eine lange Zusammenfassung werden, das erspare ich Ihnen. Es war auf jeden Fall ein wildes Spiel mit sehr vielen Höhepunkten. Ich denke, wir machen es in Etappen. Ersten 30 Minuten, fast 35 Minuten waren wie aus einem Guss. Hat einfach Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen. Haben auch zwei Tore gemacht. Der einzige Makel, der ist natürlich schon erwähnenswert, ist einfach der, dass wir sogar in der Lage gewesen wären, dort das Spiel schon komplett zu entscheiden. Wir hatten volle Kontrolle, haben super schöne Spielzüge gezeigt, Chancen rausgespielt, schöne Tore gemacht. Das war großartig. Und dann, wahrscheinlich hat es sich zu leicht angefühlt. Dann hat man schon so ein bisschen gesehen, bei einem langen Ball nicht mehr die Struktur gehabt, schon eine Riesenchance kurzzeitig gehabt, bevor sie dann das Tor machen, dann fällt das Tor und spätestens dann ist das Spiel offen. Ja, und dann ist ein komplett kontrolliertes Spiel geht auf und das bringt einfach eine komplett neue Dynamik rein, die wir auch eigentlich bis zum Schluss nicht mehr richtig in den Griff bekommen haben. Ich denke trotzdem, und dann mache ich's jetzt einfach kurz. Also da haben wir 35 Minuten, wo es einfach offen ist und eigentlich auch in der Endphase. Ich glaube, es ist bis zum Schluss dann hin und her geschwappt. Unterm Strich ist es trotzdem so, und das ist mir jetzt nochmal wichtig, auch zu formulieren. Wir gewinnen auch dieses Spiel völlig verdient. Am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht. Wir mussten vorher davon ausgehen, dass es die Playoffs werden. Die sind es jetzt. Wir haben 15 Punkte geholt in den Wettbewerb. Das war letztes Jahr Achtelfinale, Direkteinzug. Dieses Jahr ist es nicht so. Und das war auch jetzt zu erwarten in der Tabellenkonstellation. Und jetzt warten wir morgen ab, wer unser Gegner heißt. Aber unser Fokus geht jetzt auch erstmal Richtung Sonntag. Da spielen wir gegen Freiburg. Dankeschön.
So weit Sebastian Hoeneß nach der Partie. Nicht ganz so euphorisch wie Thorsten Legert, den wir zu Beginn der Folge gehört haben, Philipp. Ein zufriedener Trainer, der einen sehr, sehr guten Start gesehen hat. Dann eine doch ein bisschen größere Delle und hinten raus aber doch ein Erfolgserlebnis.
Ja, und ehrlich gesagt ging es mir ich war eher so ein bisschen diametral wie Herr Legert unterwegs, ja, ehrlich gesagt. Weil natürlich hat es sich kurz gefreut und es war auch standesgemäß, dass du das Spiel gezogen hast. Andererseits ärgert mich das einfach, wenn eine Mannschaft einfach das sich so schwer macht, das Leben, wie es der VfB getan hat, trotz bester Ausgangslage, trotz Raketenstart in dieses Spiel, trotz klarer Überlegenheit, sowohl als Mannschaft, aber auch individuell runtergebrochen, 11 gegen 11. Und dann kommt sowas bei raus. Das braucht keiner, wenn du die ganze Zeit im Dreitagesrhythmus spielst, ehrlich gesagt. Und das hat mich dann schon geärgert. Und ich glaube, insgeheim dürfte es bei Sebastian Hoeneß ganz ähnlich gelaufen sein. Und auch Fabian Wohlgemuth, den habe ich kurz nachdem er offiziell in den Mix gesprochen hat, auch nochmal unter vier Augen gesprochen. Da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber schlussendlich waren sie natürlich zufrieden, denn du hast das erreicht, was du wolltest. Auch wenn du nicht die Top 8 geschafft hast, bist du immerhin im oberen Tableau dieser 9 bis 24 Mittelsegments gelandet und hast das Heimrecht im Rückspiel.
Ich glaube, das wird wichtig,
Juven. Das wird wirklich wichtig, Leute. Glaub mir das. Und deswegen ist es vielleicht besser, jetzt nicht wirklich in das allerletzte Detail dieses Abends zu gehen, sondern das Ergebnis zu nehmen und sagen, danke, tschüss, nach vorne gucken.
Felix, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, gestern jetzt nur mit Blick auf die Partie gegen Bern. Zuerst hat der VfB alles so gemacht, wie man es machen soll. Dann hat er nach 35 Minuten angefangen, Dinge zu machen, wie man sie nicht machen soll. Und hinten raus, dann vor allem in der 90. Minute, hat er es dann wieder so gemacht, wie man es machen soll. Das war schon so ein Wellenbad, ne? Und da hat sich mal wieder gezeigt, dass diese Floskel gar nicht so unwahr ist, dass man sagt, 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis.
Da haben sie schon sehr drauf ausgeruht. Also es fing ja noch vorm 2-0 an, weil die Fans haben mehr als das gemacht, was man zu tun hat. Also die Choreo war ja absoluter Vollwahnsinn.
Brutal.
Und dann starten die rein mit 6. Minute, 7. Minute 2-0. Ich dachte schon kurz, dass Johann in der Halbzeitpause noch entlassen wird. Da läuft es ohnehin nicht so gut bei den Young Boys. Und dann lässt es halt so ein bisschen schleifen, fängst hier noch ein schönes Hitzesberger Traumtor zum 2-2. Und dann dachte, zu dem Zeitpunkt war es ja kurz so, Rom liegt hinten. Du hast dieses Tor gebraucht und du wärst auf die 8 gesprungen. Ich dachte schon, sind die jetzt wirklich so doof und spielen hier unentschieden, obwohl sie einfach nur einen Sieg brauchen. Am Ende war es eh egal, weil Rom Ausgleich, hier noch andere Ergebnisse, das war alles zu viel Mathematik für mich. Was schön war natürlich der Treffer noch, das 3-2. Auch wenn da der Rom-Treffer zu früh kam. Man merkt schon, ich habe ein bisschen darauf geschielt. Ich wusste, es steht 1-1 und wusste, ich freue mich über das 3-2, aber es hilft halt jetzt nicht für die Top 8, aber für die Platzierung. Und nach dem Los vorhin umso wichtiger, dass du halt den oberen Posten hast, das Rückspiel zu Hause hast. Deswegen war es wichtig, auch schön, bis bei 5 Siegen, 3 Niederlagen ist auch noch ein bisschen schöner, als noch so einen Unentschieden reinzuholen. Deswegen gab es Phasen, mit denen man nicht so wirklich happy sein kann, aber am Ende hast du es zumindest noch gewuppt.
Ja, vor allem, weil zu der Phase, als es 2-2 stand, hätte das ja noch komplett kippen können. Da hatten die Young Boys ein paar echt gute Gelegenheiten.
Kippen, ne? Müssen vielleicht sogar. Ich meine, ich habe das, glaube ich, im Livestream vor heute Freitagmittag auch schon gesagt, wenn die nicht so blind wären da vorne, dann hätten die ihre Tore gemacht. Das war einfach eine Qualitätsfrage schlussendlich. Ja, also ein Stürmer oder ein Stürmerpärchen mit mehr Qualität macht dir da zwei Stück und dann muss der VfB ganz schön kurbeln, beziehungsweise hätte blöd aus der Wäsche geguckt. Aber das Leben findet nicht im Konjunktiv statt, ist ein schöner Satz, den man an dieser Stelle immer gerne bringen kann. Ja.
Heute darfst du alles.
Ja.
Heute darfst du alles.
Danke.
Wir müssen das nochmal ganz kurz an der Stelle erwähnen. Wir nehmen tatsächlich auf unmittelbar nach der Auslosung. Meine Wenigkeit hat in der vergangenen Nacht keine Sekunde geschlafen, weil ich wirklich so lange gebraucht habe, von dem ganzen Stress und den ganzen Live-Tabellengedöns runterzukommen. Und dann die Herren Zverev und Alcaraz gemeint haben, sie müssen 5 Stunden 27 Tennis spielen. So, jetzt stehen wir hier alle da. Felix auch so leichte Augenringe. Deswegen seht uns nach.
Ich habe auch wenig Schlaf abbekommen in letzter Zeit. Ich war in Rom, hatte die Ehre. Also ja,
seht uns nach, wenn wir ein bisschen vielleicht außer Atem sind oder vielleicht nicht ganz so aufgeweckt, aber wir machen das wirklich sehr, sehr gerne und hauen auch diesen Podcast
auch meistens raus. Die besten
Folgen. Eine Sache mit Blick aufs Spiel hätte ich gerne dann doch noch hervorgehoben, das ist Lucky Hands. Ja, Sebastian Hoeneß hat erneut den Erfolg eingewechselt. Ja, das ist nicht das erste Mal passiert in dieser Saison oder auch in seiner Ägide nicht. Das ist ja jetzt auch schon in den letzten 3 Jahren wirklich öfter passiert, wo sich halt wieder mal zeigt, wir haben es im Vorfeld des Spiels auch besprochen schon in unserem Countdown mit Blick auf Mönchengladbach, wenn du eben solche Leute einwechseln kannst, wenn du Nationalspieler von der Bank bringen kannst, dann zeugt das einmal von deinem sehr breiten Kader, zum anderen natürlich davon, dass du Waffen an der Hand hast, die haben halt andere nicht und die haben sich gestern Abend dann auch wieder durchgesetzt, ausgezahlt. Das Tor macht zwar Schema, aber die beiden, die es initiieren, sind Carasso und Leveling. Und mit denen beiden kam der VfB hat plötzlich wieder die einfachen Dinge in den Vordergrund gestellt. Ja, keep it simple, stupid, sagt man also gern, das KISS-Prinzip. Und das hat gegriffen. Kein Firlefanz, kein Heckmeck, klare Dinger, immer nach vorne orientiert. Carrasora hat atypisch für sein eigentliches Ziel, der hat kaum einen Ball quer nach hinten gespielt. Könnt ihr euch ganz seine Heatmap, seine Passmap anschauen. Da geht alles vertikal oder sagen wir mal 95%. Und das hat schlussendlich dann mit dazu geführt, dass dieses Tor so fallen kann, wie es gefallen ist. Und ja, Grüße nach Spanien. Ohne den Herrn in türkisblau geht das Spiel natürlich 4-2 aus.
Und geht's auch nicht gegen Celtic, sondern gegen Dynamo, aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, Christian.
Was ich gerne noch erwähnen würde, du hast gerade das glückliche Händchen erwähnt oder dieses gute Wechselprozedere. Dazu gehören tatsächlich nicht nur die Spieler, die reinkommen, sondern auch die Spieler, die rausgenommen werden. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern ich finde das auch, das ist mir in Gladbach beispielsweise aufgefallen, auch um da nochmal kurz zurückzublicken. Auch da war es so, dass du auch als Trainer dann merkst, Spieler XY ist jetzt durch, da kommt nicht mehr viel, der hat sein Pulver verschossen oder der Akku ist leer, dann nimmst du den raus. Und dass dieser Spieler dann auch nicht, den Girassi wie in Dortmund macht und den Handschlag verweigert, sondern das, da siehst du, da ist eine Einheit und das hört man auch, wenn man Jamie Leveling gerade, finde ich, sehr angenehm immer nach bei Field-Interviews nach dem Spiel, wie er wirklich jedes Mal hervorhebt, dass sie als Kollektiv funktionieren.
Ja, und Einheit ist auch das perfekte Beispiel, nehmen wir mal wie immer die Fahne hoch, weil ich glaube auch das Publikum hat das Ding nochmal reingesungen.
Ja.
Also gegen Ende, da war auch eine Dürrephase, bist du da,
da kann man wirklich allen, die nicht nur die Kanzler der Kurve, sondern im kompletten Stadion wirklich Respekt zollen. Das war genau das, was die Truppe gebraucht hat. Da hat selbst der Kollege Hinrichsen, der manchmal ja eher so ein bisschen, nicht unbedingt total empfänglich ist für solche Stimmungswandel oder Strömungen, die man wahrnehmen kann während eines Fußballspiels, der saß neben mir und jetzt kommen sie aber.
und ihr habt es vielleicht noch direkt am Anfang gehört in der Sequenz bei den Kollegen von RTL, dieses als der Ball reingeht, da hast du richtig gemerkt, dass da knapp 60.000 so richtig eine Last von den
Schultern. Und das ist auch geil. Also ich meine ganz ehrlich, das ist doch das, weswegen alle in diese Stadien gehen. Deswegen gehst du zum Fußball und nicht zum, Biathlon, Hallenhalma, sonst was. Du gehst deswegen dahin, weil du diese Momente so haben willst und die bringt dir oder gibt dir eigentlich fast nur dieser Sport. Es gibt ganz, ganz wenige andere Sportarten, die von ihrer Dramaturgie da mithalten können. Und deswegen ist der Fußball eben auch so populär.
Und das war natürlich von Philipp, no offense an Wintersportfans, das sage ich als absolut leidenschaftlicher Curling-Fan.
Wir immer da um die Ecke kommen, wir müssen alle abholen, wir müssen alle mitnehmen, lass mich doch in Ruhe, Mann.
Biathlon hat eine massive Einschaltquote. Biathlon schauen ein paar mehr Leute, als unseren Podcast hört, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich kriege ja immer Beef redaktionsintern, weil ich die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, die sich über irrelevante Randsportarten hier beschäftigen, muss ich mir immer anhören. Aber gut, ja, lassen wir das.
Biathlon oder Stuttgart Celtic, das ist ja die große Frage.
Ja, das
so nämlich. Würde ich sagen, machen unter das Sportliche mal fast einen Haken. Wir können den Rückblick auf die Partie des VfB gegen die Young Boys nicht abschließen, ohne einen Felix Mahler zu Wort kommen zu lassen.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, VfB 3, Young Boys 2, was sagen die Daten?
Die Daten sagen wie so oft ein bisschen andere Werte raus als aus der Bundesliga, weil die UEFA da irgendwie teils ein bisschen wilder ist, aber das werdet ihr gleich wieder merken. Expected Goals waren 3,48 auf VfB-Seite, weil auch die Tore ja alle relativ gute Chancen waren. 1,52 bei den Young Boys, das ist auch der höchste VfB-Wert aus diesen 8 Europa-League-Spielen, wenn man die Tabelle da führt, die ich führe. Abschlüsse aufs Tor 10-4, auch das ist der höchste VfB-Wert und auch der geteilt zweithöchste Wert der Gegner. Bedeutet, da so viel haben sie nicht zugelassen in diesen 8 Spielen immer pro Partie. Großchancen zeigen es genauso, 6-3 pro VfB, auch das ist der höchste Wert vom VfB und der höchste Wert der Gegner. Einmal 3 zugelassen und sonst nie mehr als 2 Großchancen zugelassen, wenn man eben nach diesem Datenanbieter geht, was auch ein gutes Zeichen ist für diese Gruppenphase oder Ligaphase. Angriffe listet die UEFA, 46-23, doppelt so viele beim VfB, Ballbesitz 57% beim VfB, Pässe auch deutlich mehr, 546-360 und auch die Passgenauigkeit 7% oben beim VfB, 86% zu 79%. Doppelt so viele Ecken mit 8-4. und das sind so Werte, die ich nenne, aber irgendwie nicht ganz für voll nehmen kann, Laufleistung 113,5 zu 114,2 Kilometer. Das listen die immer extrem niedrig, die UEFA. Jetzt mal als Vergleich, in Gladbach ist der VfB 120,5 Kilometer gelaufen. Ich glaube nicht, dass sie auf einmal 7 Kilometer Winner gelaufen sind. Glaube ich nicht dran. Ich glaube, die messen nur ein bisschen anders. Selber auch bei gewonnenen Zweikämpfen, 37 zu 42 ist auch nicht so viel. Aber trotzdem in dieser quasi Sphäre von den UEFA-Daten sind das auch niedrigste Werte beim VfB und zweitniedrigste Gegner. Also so viele Zweikämpfe wurden nicht geführt und dann eben auch nicht gewonnen. Begangene Fouls auch quasi nichts, 7 zu 3, der geringste Wert der Gegner. Auch da würde ich in Frage stellen, ob die Young Boys wirklich nur 3 Fouls begangen haben. Aber ja, das sind die Daten der UEFA.
Vielleicht auch noch ein ganz interessanter Aspekt, den Sebastian Hoeneß bei der Pressekonferenz vor dem Spiel genannt hat, die Expected Points. Also das, was der VfB an Punkten hätte holen können, dürfen, müssen. Da gab es schon in der vergangenen Saison in der Champions League eine Diskrepanz und die ist jetzt in der Euroleague auch da. Ich glaube sogar Platz 2, hat er gesagt.
Platz 2 vorm Spiel wäre das gewesen.
Das heißt, was der VfB sozusagen an dem, was an Punkten verdient gewesen wäre, hätte haben können, es wäre die zweitbeste Platzierung gewesen. Am Ende ist es dann die 11. geworden. Auch das spricht dafür, und ich glaube, das versuchen wir hier so ein bisschen in verschiedenen Ebenen darzustellen, dass es eben für den VfB doch noch ein Lernprozess ist, diese internationalen Spiele zu haben. Das hast du auch am gestrigen Abend gesehen, als es dann plötzlich 2-2 stand und alle fragen sich, was ist hier los? Das hast du natürlich insbesondere bei den Auswärtsspielen gesehen. Das heißt, wenn jemand dem Fakt nachtrauen möchte, dass der VfB es nicht in die Top 8 geschafft hat, dann kannst du in den Heimspielen keinen Vorwurf machen, weil die hat der VfB alle gewonnen, sondern natürlich bei den Salto Nullos in Basel, Istanbul.
Den hat er sich zurechtgelegt.
Irgendwo einen Punkt
Salto Nullo hat er sich zurechtgelegt, Felix. Der wartet schon seit gestern Abend Abpfiff.
Der Damusch hat irgendwo einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, hat es ja auch nach Rom gesagt, Hoeneß, dass du aus den ganzen Spielen keine Punkte mitnimmst. Aber ist halt nicht geschehen. Und auch da natürlich ein bisschen Pech, weil man erst 2 Jahre drin in diesem Rhythmus. Aber Champions League hat dieses Jahr 9 Punkte gereicht für diese Top 24. VfB hatte 10. Dieses letztes Jahr waren 14 Punkte der 8. Platz. Diesmal sind es ja weniger.
Was natürlich diesen Fußballabend mindestens genauso spannend gemacht hat wie das auf dem grünen Rasen, das war das, was sich auf all den anderen Plätzen ereignet hat oder in der Live-Tabelle. Wir haben euch da versucht, gestern Abend noch ein bisschen mitzunehmen in unserem YouTube-Video. Es ist wirklich verrückt gewesen. Als der VfB 2-0 geführt hat, war er zwischenzeitlich kurz Achter. Da sah es tatsächlich so aus, als könnte das mit den Top 8 reichen. Als es 2-2 stand, ist der VfB zwischenzeitlich sogar unter Platz 16 gerutscht. Und da gab es mal einen Moment, da wären die möglichen Gegner in den Playoffs PAOK Saloniki und Roter Stern Belgrad mit dem Fakt, dass das Rückspiel auswärts gewesen wäre, weil der VfB tatsächlich, als es unentschieden stand, unter dem Strich für das Rückspiel zu Hause war. Deswegen war dieses 3-2 wirklich wahnsinnig wichtig. Nicht, es gab ein paar Stimmen, die ich davon genommen habe, die gesagt, ist jetzt egal, spielst Playoffs, ob du das jetzt gewinnst oder nicht. Nee, dieses letzte Tor war elementar, weil wir auch gerade ja gesehen haben, wie heimstark der VfB ist, wie wichtig es ist, das Heimspiel zu Hause zu haben. Ich habe in unserem Livestream, Philipp,
das Rückspiel. Oder meinst
das Rückspiel. Ja. Ich bin ja auch die These eingegangen, dass wenn wir uns die Auswärtsspiele jetzt anschauen, Basel, Istanbul und Rom, das kann sein, dass du da mal auf die Schnauze fliegst, aber gäbe es da ein Rückspiel in Stuttgart, dann könnte das der VfB egalisieren. Und das bringt uns, ihr beiden, zu dem, was sich gerade ereignet hat, nämlich zu der Auslosung. Die möglichen Gegner, der VfB hat die Europa League auf Platz 11 abgeschlossen. Und die beiden möglichen Gegner waren Ludogorets Razgrad aus Bulgarien und Celtic FC aus Schottland. Und geworden ist es, er trägt ein Trikot. Er trägt ein Trikot und hinter uns hängt ein Trikot.
Noch eins, ey.
Geworden ist es Celtic und mein persönlicher Markus Lanz-Moment. Philipp, was macht das mit dir?
Also es hat schon sehr, sehr starke Emotionen ausgelöst. Ja, und das kann auch, glaube ich, auch jeder sehen, der diesen Livestream sich nochmal auf YouTube anschaut. Ich habe das seit Tagen gerochen, wenn nicht sogar schon seit Wochen. Ich habe glaube ich, vor 4 Tagen ein Hotel geblockt, ja, da drüben. All meine Freunde und Bekannte, die auch eben in Glasgow wohnen, sind genauso hyped, logischerweise. Die freuen sich. Ich war letzte Woche in Bologna mit Celtic, hab dort das 2-2 mitverfolgt mit meinem Freund Daniel und einem Auswärtsmob, der ja, sich sehen lassen konnte, aber auch nicht mehr der ist, der er mal war. Also da ist auch bei Celtic ein bisschen was passiert in den letzten Jahren und das ist nicht mehr ganz so immens und wuchtig, wie es mal war. Andererseits, auch da gilt natürlich eine 5%-Hürde, was die Tickets angeht. Es waren halt nicht so viele, wie es vielleicht hätten sein können, wenn es keine Beschränkung gegeben hätte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich für mich ein Traum. Da müssen wir ja nicht drum rumreden. Also ich kann es kaum wirklich in Worte fassen, weil es einfach so schön ist, dieses Spiel bekommen zu haben und weil ja auch, also mich schon wieder sich so ein Kreis schließt für mich, ja, wie mit dem Pokal auch, oder du weißt noch, Christian, als wir letzte Saison im Bernabeu standen, wir beide, wir haben uns einfach minutenlang nur im Arm gehalten, mehr oder minder, und keiner hat ein Wort gesagt, weil jeder wusste, was für eine Bedeutung dieser Moment alleine hat, ja, und das war in Berlin dann nochmal so, ja, und jetzt kommt wieder sowas, ich ist einfach schön, dass du nach all diesen Jahren, wo du ja auch viel Kernerarbeit verrichten musstest, ja, im Hinblick auf den Job, den wir tun, Spiele covern, auf die du keinen Bock hattest, an Plätzen, wo du keinen Bock hattest.
Nach all der Scheiße.
Ja, genau. Das schadet dir. So sieht's aus und das ist natürlich wunderschön. Und ich hoffe, man verzeiht mir diesen kleinen emotionalen Ausbruch dann in einem Live-Video.
Felix ist auch ganz beseelt.
Ja. Ich fand ihn sehr schön. Also ich saß da am Pult quasi und konnte das alles so auf mich wirken lassen und euch dabei filmen. Fand ich sehr schön. Ihr habt ja auch im Stream aber den Schwung gemacht, quasi die Wende gemacht zu dem insgesamten Blick. Und das darf man auch nicht vergessen. Playoffs hin oder her, Top 8 nicht, wie auch immer. Der VfB ist weiter europäisch dabei, spielt weiter europäisch. Wir haben den Europa-League-Spielplan gesehen. Wenn ich nach Christian Pavlic gehe und der VfB führt keine zwei Spiele am Stück, dann kann es da ein bisschen gehen. Deswegen ist das alles ganz groß. Ich durfte ja in Rom sein, während Philipp quasi in Bologna war. Das sind Sachen, die wir vor ein paar Jahren nicht hättest ausmalen können, ohne da jetzt wieder zu sehr auf Abstiegsjahre und so zurückzugehen. Aber auch die Celtic-Nummer haben sich sehr viele gewünscht. Also in Instagram-Umfrage, ich glaube 85% plus, in der Stream-Umfrage auch ca. 80%. Also das ist schon das Traumlos.
Ich habe jedenfalls jetzt für immer und alle Zeit einen noch größeren Platz in meinem Herzen für Ilhan Mansis, als ich ihn sowieso schon hatte. Der Eiskunstläufer / Fußballer aus Kempten im Allgäu.
WM Dritter 2002.
So, der hat nämlich das ganze Ding gezogen und vielleicht kriege ich auch irgendwo her seine Nummer, dann schreibe ich ihm eine Nachricht und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass er das so hingebogen hat.
Dieses Los ist deswegen auch so besonders, weil wir auch bei den internationalen Auftritten des VfB auswärts bisher zuletzt zwar auch schöne Momente hatten, aber nicht nur. Na, da gab es Dinge wie Belgrad, wie Deventer, wo es teilweise unschöne Szenen gab. Und Philipp, ich glaube, wir können eigentlich unsere Hand dafür ins Feuer legen. Das werden zwei Festtage, zwei Fußballfesttage. Das wird, wer die Celtic-Fans, also wer die kennt und wer die ins Herz schließt und wer weiß, was da für eine Wärme, für eine Liebe für den Fußball, für eine Emotion herrscht, das wird ein, nicht umsonst heißt es Stadion Paradise.
Ich kann euch jetzt schon sagen, wer da drüben ist, der wird Dinge erfahren, die hat das so noch nicht gesehen. Ja? Und ich kann euch auch schon jetzt sagen, dass Sonja Merz gut beraten ist, jetzt schon ein paar Hektoliter mehr in ihren komischen Biergarten dahin gerade zu lassen, weil die werden gebraucht werden.
Da wird der ein oder andere Fan mehr anreisen, als Tickets, glaube ich, in Kontingent zur Verfügung
stehen. Ja, ist das selbstverständlich. Also das würde ich auch tun, wäre ich jetzt nicht in dieser privilegierten Lage, in der ich bin. Ich würde es genauso machen. Das sind solche Spiele, die kommen vielleicht nie wieder. Ja, und deswegen gibt es da keine Gefangenen werden da gemacht. Da musst du ohne jegliche Rücksicht auf Verluste das versuchen, da hinzukommen und da reinzukommen.
Ich weiß schon jetzt, dass ich tatsächlich auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Pippi in den Augen haben werde, wenn da das You Never Walk Alone vor. Und noch, ich möchte sagen, das richtige, das klassische Dankeschön. You Never Walk Alone. Danke. Nicht diese
nicht meins, nicht
Beta-Version,
nicht,
ja. Die sie bei Borussia
ja,
Dortmund spielen.
Ja, wobei das auch nicht mehr ganz so ist, wie es mal war. Da haben andere Dinge auch ihren Platz gefunden mittlerweile. Auch da gibt's eine Stadionshow, wie man sie aus Wolfsburg und Co. kennt. Also das ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist natürlich, allein wenn du da hingehst, ja, diese Turnstiles, die, also da muss ich schon mit meinen 106 Kilo gucken, dass ich da überhaupt noch durchpasse. Es geht nur seitlich. Ja.
Drehkreuze, meine ich.
Drehkreuze, ja. Und dann da hoch, Backsteinbauten, diese steilen Aufgänge. Das ist alles, das ist so speziell und trieft aus jeder Ritze nach Tradition und Dingen, die du eigentlich einfach nur selten erleben kannst. Deswegen,
jeder,
Glückwunsch für jeden, der da hingehen
kann. Ja, und jeder, der sich daran erinnert, wie das war 2002, 2003 mal, das meine ich, Hinspiel im Celtic Park 3-1 verloren zu Hause, dann das Rückspiel nach 0-2 Rückstand noch 3-2 gewonnen, aber da gab es auch noch die Auswärtstorregel, aber so oder so hätte es nicht gereicht.
Und es ist ja nicht nur Celtic VfB, es ist ja auch seit einer gewissen Heim-EM auch Schottland-Deutschland. Also ja. Ich glaube, das hebt es auch nochmal hoch, es ist ja nicht nur auf die beiden Vereine, sondern insgesamt gesehen. Ich freue mich da auch schon auf eine EM in ein, zwei Jahren, wenn es da hochgeht nach Schottland. Ich hoffe, sie kriegen in Deutschland ein Spiel auch dort, damit wir das zurückgeben können, was die Schotten hier abgeliefert haben.
Ist das was Spezielles
da
gewachsen.
Sehr viel hoch.
Ja. Da ist was Spezielles gewachsen, das ist so, ja, und also ich mag mir noch gar nicht ausmalen, was da los sein wird in 14 Tagen, Leute. Ich muss erst mal eine Nacht drüber schlafen und überhaupt mal schlafen. Ja? Also ich hatte 3,5 heute Nacht immerhin, aber ja, es wird Zeit, das mal sacken zu lassen. Ja.
Danke nach Melbourne an der Stelle.
Herzliche Grüße.
Philipp, vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zum Sportlichen. Du verfolgst die Mannschaft, ja, du warst auch in Bologna, hast die gesehen. Wie ist das Duell mal rein grundsätzlich einzuordnen? Gibt es einen Favoriten? Ist es auf Augenhöhe? Wie auswärts schwach sind schottische Teams? Ist das immer noch ein Ding, dass sie zu Hause die Sterne vom Himmel spielen und auswärts gerne mal einknicken? Wie siehst du das Ganze?
Es ist, also wenn ich es jetzt wirklich mal im Heads-up sehe, ja, also Position für Position gegeneinander gestellt, dann ist der VfB die bessere Mannschaft. Wenn ich aber alle Komponenten mit reinnehme, die notwendig sind bei so einem Hin- und Rückspiel im K.O.-Modus, Fans, Standort, Auswärtsqualität, Crunch-Time-Qualität, Kampfgeist, dann ist es ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Ja. Celtic ist auswärts nicht gut. Die haben in Bologna beispielsweise eine 2-0-Führung weggeschmissen, ja, mit einem Mann unter, immerhin muss man dazu sagen. Die haben eine gelb-rote Karte bekommen, dann am Schluss noch Glück gehabt, 2-2 zu spielen. Martin O'Neill, der jetzige Trainer, den sie zum dritten Mal aus der Rente geholt haben.
Der übrigens auch damals Trainer war.
Der 2003 auch Trainer war, richtig, bei dem Spiel. Der hat es geschafft, mit der Mannschaft kürzlich den ersten Auswärtssieg im internationalen Fußball seit über 4 Jahren zu holen. Ja? Also die machen da normalerweise nichts. Dafür im Celtic Park, im Paradise sind die in der Lage, auch gegen deutlich bessere Mannschaften Leistungen zu zeigen, die du so nicht für möglich hältst, die aus dem Nichts kommen. Fragt mal nach bei Leipzig, ja, die waren da unlängst in der Champions League und wurden filetiert von einer Mannschaft, die individuell gesehen den Leipzigern nicht das Wasser reichen konnte. Aber die sind in speziellen Momenten in der Lage, Leistungen abzurufen, gemeinsam mit dem Publikum, die eben dann doch reichen, einen deutlichen Favoriten zu schlagen.
Und ich glaube, genau das wird der Punkt sein. Hat der VfB gelernt aus dem, was er bisher erlebt hat, auswärts international? Man muss sagen, das, was er im Celtic Park erleben wird, wird auch wieder ganz anders sein als das, was er in Belgrad, in Istanbul, in Rom und sonst wo erlebt hat. Es wird von der Atmosphäre was ganz anderes. Es wird etwas sein, das auch die Nationalspieler des VfB noch nicht erlebt haben. Vielleicht annähernd in Belfast bei dem Länderspiel, annähernd, aber das ist nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
Ich bin auch gespannt, welchen Ansatz Hoeneß wählen wird, weil Celtic ist natürlich eine Mannschaft, die zum Beispiel zu Hause in ihrer Liga sowieso gewohnt ist, massiven Ballbesitz zu haben. Wenn du den nimmst, dann sieht es plötzlich anders aus. Ja, es kann aber auch ein guter Ansatz sein, zu sagen, nö, zum Beispiel, wenn die dann hier sind, wir geben euch mal den Ball, wir gucken mal und setzen auf unsere Umschaltqualität und so weiter. Also taktisch wird das wirklich ein spannendes Spiel oder zwei spannende Spiele. Und mit O'Neill hast du natürlich einen Trainerfuchs. Also der hat alles schon gesehen, der hat alles schon gehabt. Und meistens sogar zweimal. Ja, also dem kannst du einfach gar nichts vormachen. Und der schafft es jetzt auch, eine Mannschaft, die in dieser Saison so schlecht dasteht in Schottland wie seit Ewigkeiten nicht, zwei Trainer schon rausgeschmissen hat, jetzt ist wieder O'Neill da und er schafft es mit dem Handumdrehen dieser verunsicherten Truppe ein Korsett zu geben und sagen, hier, da, nach dem Motto, geht's raus, spielt's Fußball und dann machen die das schon. Ja, und das wird ultra spannend aus taktischer Hinsicht, was da abgehen wird in 14 Tagen.
Und auch da Stichwort Lerneffekt. Ich erinnere mich, wir waren bei Fenerbahce, die haben kurz vorher den Trainer gewechselt, da war Domenico Tedesco auch schon angezählt, zack, ging schief. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen an Belgrad und das ist so ein bisschen das, ich bin so froh, dass dieses Rückspiel zu Hause ist. Ja. Und dennoch, Felix, geht es mir darum, du wirst dieses Spiel, diese Begegnung, diese Gesamtbegegnung im Aggregat, hat Franz Beckenbauer immer gesagt, im Aggregat, das wirst du nicht im Hinspiel lösen. Wichtig wird aber sein, dieses Duell nicht im Hinspiel zu verlieren.
Ja, Hinspiel überleben. Das ist eigentlich die Zusammenfassung, die ich hier gerade von allen mitnehme. Hinspiel überleben. Hol da einen Punkt von mir aus oder vielleicht mit einem Tor Differenz, wenn es unbedingt sein muss, und dann musst du es im Rückspiel regeln. ich sehe den VfB auch weiter jetzt. Du hast halt die Punkte nicht und die Tore nicht, aber auch die Leistung in Rom war ja nicht verkehrt. In Istanbul war es der Elfmeter, der Unentschieden gemacht hat. In Bern war es auch in Basel war es auch teilweise ein bisschen zu doof, verschießen Elfmeter. Da war überall was drin. Aber das kannst du jetzt, habe ich ja gemerkt, in der Gruppenphase noch so ein bisschen mitschaukeln. In Knockout-Spielen kannst du nicht sagen, da war doch eigentlich was drin, wir gucken mal weiter. Dann musst du halt auch auswärts irgendwas holen.
Und ich finde es schön, dass auch da sich ein bisschen diese kurze Europapokalgeschichte des VfB jetzt aus der jüngeren Vergangenheit, da schließt sich jetzt auch was. Endlich geht's mal auf die Insel. Das ist, hat bisher noch gefehlt, es war viel Italien, wir hatten Serbien, wir hatten die Türkei, wir hatten, aber jetzt mal endlich Insel. Und zwar, ich möchte mal sagen, die schöne Seite der Insel.
So ist es, Christian.
Wir melden uns gleich auf der vielleicht schönen Seite dieses Podcasts nach der Werbung. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Zurück mit den NLZ-News und der VfB 2, Philipp, kommt noch nicht ganz so in die Gänge seit dem Restart, ne?
Nee, das ist ein Fehlstart, würde ich es noch nicht nennen ins Jahr, aber ergebnistechnisch natürlich überhaupt nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und jetzt geht's gegen Ferl am Sonntag 16:30 schon wieder auswärts darum, das ganze Ding jetzt umzubiegen. Mehr gibt's dazu gerade nicht zu sagen. Auch im Hinblick auf das, was wir noch zu besprechen haben, würde ich echt kurz durchreiten. U17, U19, beide noch in der Vorbereitung. Die Frauen haben 9-0 gegen KSC gewonnen und starten jetzt am Sonntag in die Restrunde gegen die SG 99 Andernach.
Übrigens, Nachtrag, danke für die vielen Kommentare, liegt am Rhein.
So.
Heiko und ich haben ja signiert. So. Es haben sich viele gemeldet und uns da aufgeklärt. Vielen Dank.
Ja. Und aufklären wird uns auch Tobias Rathgeb nächste Woche in einer der Podcast-Folgen, die es da geben wird, denn mit ihm sprechen wir und wir blicken natürlich auf seine Arbeit als U19-Trainer, aber auch auf deren Restrundenstart. Er beginnt nächste Woche am Wochenende, wenn der VfB auf St. Pauli spielt. Und das soll es für heute mal gewesen sein, was die NLZ-Sparte in unserem Podcast angeht.
Und damit wären wir, Felix, beim kommenden Bundesligaspiel Sonntag 15:30 ein sogenanntes Landesduell. Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg. Ich weiß, Felix, von deiner latenten Abneigung gegen was Spiele gegen Union betrifft. Ich habe diese Abneigung, was Spiele gegen Freiburg betrifft. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ich hatte es ja auch lange. Also es waren ja oft, gerade in diesen Saisons, wo du immer um Platz 14, 15, 16 gespielt hast, waren es auch Spiele, wo du knapp und hier mal unverdient und da mal doof verloren hast, ob es in Freiburg war, ob es zu Hause war. 2-3, 1-2 in Freiburg und so, aber es hat sich ja ein bisschen gewandt, vor allem auch in Heimspielen, dann quasi mit dem Urknall von dem 5-0 damals in der Vizemeistersaison. Seitdem läuft es ja besser gegen Freiburg und es bleibt natürlich trotzdem extrem spannendes und wichtiges Duell, weil du halt einfach gucken musst, dass du Abstand hast auf die irgendwie unten so ein bisschen lungern und da gehört Freiburg eben dazu, dass du weiter, glaube die aktuellen 9 Punkte behältst oder ausbauen kannst, die du auf den ersten nicht-europäischen Platz hast. Egal, ob man jetzt Conference League wollte oder nicht, aber eben der erste Platz, der das nicht bedeuten würde. Deswegen wichtiges Spiel am Sonntag.
Tabellarisch so ziemlich genau da, wo Union auch ist übrigens. Und ja, für mich, ich habe vorweg absoluten Respekt vor dem SC Freiburg. Übrigens in der Euroleague direkt in den Top 8, ne? Also ja. Haben da besser performt. 2 Punkte mehr geholt, meine ich, als der VfB.
Jetzt
die
aber
sind
verloren.
Schon weiter. Jetzt verloren am letzten Spieltag, aber sie haben sich in die Top 8 reingerettet. Auch da sieht man vielleicht, dass diese Mannschaft das ein oder andere Jahr mehr Erfahrung international hat. Deswegen, ich habe da wirklich absoluten Respekt auch vor der Arbeit von Julian Schuster. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich sie sehe und wenn ich mir sie in voller Länge mal anschaue, wenn ich dann irgendwie mal sonntags bei Kaffee und Kuchen unterwegs bin und nebenher läuft irgendwie The Zone, wenn sie gewinnen, gewinnen sie meistens hässlich. Und das ist das
Preisgau.
Oder treten ihnen wenigstens den Rasen kaputt.
Es ist kein schöner Fußball. Es ist nicht Jogo Bonito. Es ist hemdsärmelig. Es ist wirklich gesunde Hausmannskost. Aber ich glaube, es ist genau das, was zu dieser Mannschaft passt. Ich glaube, wenn sie gewinnen, gewinnen sie meistens auch nur mit einem Torunterschied. Das ist nie wirklich schön anzusehen. Aber die Punkte und die Erfolge sprechen einfach für sie.
Julian Schuster kommt aus dem schönen Lech, gell? Und da ist die Hausmannskost einfach Programm, deswegen macht der Trainer des SC Freiburg eben genau das, was er von seinem Heimatverein auch kennt. Ich verstehe das, ich finde das gut, ich mag Freiburg wegen ihrer Gesamtattitüde als Club schon sehr gerne, ehrlich gesagt. Allein dieser ich bin ja bekannt dafür, ein großes Herz für den Nachwuchs zu haben, aber das, was Freiburg eben macht, diese Stringenz, mit denen die arbeiten, was das angeht, ja, die wünsche ich mir halt für diesen Standort Stuttgart eigentlich auch. Mal gucken, vielleicht erlebe ich es noch in diesem Leben, dass es nochmal so weit kommt. Freiburg macht da vieles sehr, sehr richtig und ist einfach ja ein Beispiel oder sollte Beispiel sein für den VfB Stuttgart.
Und ich finde es am besten damit beschrieben, dass sie halt das machen, was sie müssen. Das war so kurz genau. Ein 2-1 gegen Köln zu Hause, glaube ich. Das sind die Nummern, die der VfB dieses Jahr auch zieht, wo letztes Rückrunde ein bisschen dran gekrankt hat, aber jetzt ziehen sie es ja auch. Die Pflichtspiele machen sie. Die müssen nicht hoch hinaus in Top spielen. Die machen ihre Pflichtsiege, zu Hause Köln irgendwie schlagen, 3 Punkte mitnehmen und fertig. Wir gegen Maccabi aus und 1-0 hat auch gereicht. Und damit sind sie halt immer oben dabei, weil sie immer Punkte haben.
Und auch in der Euroleague übrigens. Gewinnen zu Hause und nehmen dann in Bologna einen Punkt mit.
Ja.
So, das ist wahrscheinlich genau der ein Punkt, dann vielleicht noch irgendwo einer auswärts, der genau reicht. Und das ist vielleicht noch dieser kleine Mini-Unterschied. Und übrigens auch die Spiele, die der VfB zuletzt gerade in Freiburg verloren hat, sind ja genau so Spiele gewesen, wo es auch um Schlitzohrigkeit ging und um Abgezocktheit. Und das ist genau das, was diese Mannschaft halt hat.
Jetzt geht es um Daten, Fakten, Zahlen und schwarz auf weiß, Bühne frei.
Das Trikot von Philipp Meisel ist grün auf weiß, schwarz auf weiß sind die Zahlen von Felix.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Da ich leider im Black-Mode arbeite, ist es andersrum, aber wir nehmen das trotzdem so mit und gehen rein in die Bundesliga-Statistiken wie üblich. Der VfB zuerst genannt, weil Heimspiel, Tore Platz 5 beim VfB, Platz 8 bei den Freiburgern, 5 Tore mehr erzielt, 36-31, Torschüsse Platz 2, der VfB immer noch mehr Schüsse als Tore und Platz 7 bei den Freiburgern. Gegentore Platz 13 gegen Platz 6, 26 beim VfB, 32 bei Freiburg, also VfB ganz gut dabei. Passquote Platz 3 gegen Platz 7, 85,8% zu 82,3%, auch da Vorteil VfB. Ballbesitz auch Vorteil VfB, aber nicht so deutlich, wie er öfter mal war. Platz 3 gegen Platz 5, 55% im Durchschnitt beim VfB, 52% bei den Freiburgern. Auch gesamtgewonnene Zweikämpfe sehr nah beieinander. Platz 5 gegen Platz 7, Kopfballduelle Platz 9 gegen Platz 4. Flanken bleibt der VfB stark. Platz 2 gegen Platz 7, so rum Flanken aus dem Spiel. Karten Platz 7 gegen Platz 14, Fouls im Gegner aber ausgeglichen, 12 gegen 13. Und Laufdistanz ist halt wieder das Thema. Freiburg Platz 3, der VfB auf Platz 7, aber trotzdem gut dabei, also nichts zum meckern. Sprints Platz 11 gegen Platz 14 und Intensivläufe auch recht ausgeglichen, Platz 10 gegen Platz 8. Das heißt, wir haben hier immer 13 Kategorien und sobald quasi 2 Tabellenplätze auseinander sind, gebe ich dem Team immer einen Vorteil. Da haben wir 9 VfB-Vorteile, 3 Freiburg-Vorteile und einmal ausgeglichen. Also spricht für den VfB in dem Fall, was der Gesamtwert auch tut. Platz 6 gegen Platz 10 im Gesamtmarktwert. In der Tabelle Platz 4 gegen Platz 7 aktuell, 36 zu, wie gesagt, 27 Punkten, diese 9 Punkte Abstand. Heimtabelle Platz 4 gegen Außentabelle Platz 12, also ja, Freiburg auch nicht so überragend unterwegs im Vergleich zu den Heimspielen vielleicht. 23 an der Zahl gab es bisher in der Bundesliga. Heimspiele gegen den SCF, 15 VfB-Siege, 3 Remis, nur 5 Freiburg-Siege. Aber die kamen eben ja in den letzten Jahren irgendwo. Deswegen kam dieses Gefühl auf von so ein bisschen Angstgegner in diesen Klassenerhaltsphasen.
Und eine ganze Zeit lang kamen sie auch in diesen Abstiegskampfsaisons irgendwie.
Ja.
Das war,
Das war teilweise eklig. Und noch ein paar Storys zum Spiel, die haben wir hier mit dabei. Und ihr habt es vorhin angesprochen. Matanovic, gut gestartet, 3-mal getroffen schon zu der 26. Und sein erstes Bundesliga-Spiel im Dress von Freiburg, sein erstes Bundesliga-Tor im Dress. Und gleich 2 waren eben das 3-1 gegen VfB in diesem frühen Saisonauftaktspiel in Freiburg mit 3-1 Niederlage nach der frühen 1-0-Führung. Wie man hier kurz darauf vorheben kann, ist tatsächlich Torposition. Alexander Nübel blieb am 19. Spieltag in Gladbach ohne Gegentor, schon zum 7. Mal in dieser Saison, sehr stark und war auch vom Elfmeterpunkt nicht zu überwinden, haben wir gemerkt. 69% der Torschüsse pariert Nübel, spielt bisher nach dieser Statistik die beste Bundesliga-Saison seiner Karriere und hat auch seine Anfälligkeit für Weitschusstore abgelegt. Diese Saison erst 2 kassiert, letzte Saison waren es insgesamt 9 Stück. Und auch Atubolu kam letztes Jahr auf 69% parierte Abschlüsse. Diese Saison sind es auch 63%, also 2 absolute Topkeeper. Und natürlich auch, haben wir auch schon angesprochen, bei beiden noch interessant, auch Thema Auslosung, beide noch in allen 3 Wettbewerben dabei, Freiburg auch noch im Pokal.
Und beide im Pokal gegen Zweitligisten, wenn ich richtig bin.
Richtig, in beider Hertha.
So ist es. Vielen, vielen Dank, Felix. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, meine Damen und Herren.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Herr Meisel.
Ich habe den gleichen Sportskameraden da draufstehen wie schon beim Hinspiel. Und der steht natürlich da, damit ich euch unter die Nase reiben kann, dass ich recht hatte.
Du hast ihn manifestiert.
Nein,
das ist wirklich gut.
Johan Mansambi, ich hatte damals, glaube ich, gesagt, der ist so gut, das wissen die Freiburger immer selber, wie gut der ist. Ja, und der wird mal ein Multimillionen-Euro-Transfer und genau auf diesem Weg ist er gerade, der junge Mann, der ist immer noch keine 20, aber mittlerweile Chef in deren Mittelfeld und nicht nur da, sondern auch bei der Schweiz schickt er sich an, dass nichts mehr ohne ihn geht. Der Junge ist so stark, jetzt hat er zuletzt auch noch angefangen Tore zu machen plötzlich. Eine Augenweite dem zuzuschauen, macht großen Spaß und auch da siehst du mal wieder klassisches Freiburger Handwerk, solchen jungen Leuten das Vertrauen zu schenken, zu sagen, du spielst ja jetzt. Und wenn es uns ein paar Mal Punkte kostet oder auch mal ein Spiel, Adubolo, same, same, du spielst ja jetzt. Und dann kriegst du Reward oder Belohnung als Club für dieses Vertrauen, das du aussprichst. Johann zeigt das Woche für Woche, dass er zu ganz, ganz großen Sachen in der Lage ist und ich bin sehr gespannt, wenn wir da in 5, 6 Jahren nochmal drauf blicken, wohin sein Weg dann gegangen ist. Topmann, ich gucke dem wirklich sehr, sehr gerne zu. Habe eh ein Faible für, sag ich mal, zentrale Mittelfeldspieler und da ist er natürlich einer der 3, 4 in der Liga, den es wirklich aus meiner Warte raus, wo es wirklich großen Spaß macht, ihn zuzuschauen.
Ich gehe mal von jung zu erfahren. Kapitän Eggestein, 29 mittlerweile schon, auch schon lange, lange dabei. Auch der, wie so oft bei mir bei Player to Watch, einfach aus Statistik rausgefunden, weil Platz 2 immer noch in der Bundesliga in Sachen insgesamter Laufdistanz, der ackert 225 Kilometer, hat es abgelaufen die Saison bisher, alle möglichen Spiele gemacht, logischerweise 19 Bundesliga, 7 Europa League, jetzt dann wahrscheinlich 8 und 3 DFB-Pokal und dabei auch zumindest mal 3 Tore geschossen, aber es ist halt einfach Erfahrung, Kapitän, auf den muss ich aufpassen.
Und jetzt kommen alle Hörerinnen und Hörer da draußen und sagen, wir wissen, wen der Pavlic hat, der ist ganz klar, der Pavlic, der macht immer dasselbe. Und ja, es ist so, ich habe Niklas Beste.
Dramaturgisch 1A eingeleitet.
Ja. Ja. Ich hatte heute Nacht Zeit, mir
über sowas zu reden.
Und zwar tatsächlich.
Ich weiß nicht, ob wir alle so genau wissen wollen, was du heute Nacht so alles. Ja, ja.
Tennis geschaut.
Ja,
ganz großes Tennis, muss ich an der Stelle sagen.
Ja, ja.
Niklas Beste, sein Stern ist so richtig aufgegangen beim 1. FC Heidenheim. Damals in der wirklich erfolgreichen Zeit, in der sie sich auch für die Conference League qualifiziert haben. Standardgott, hat auch dem VfB wahnsinnig wehgetan, damals in Co-Produktion mit Tim Kleindienst. Ist dann gewechselt zu Benfica. Das war nicht ganz so ruhmreich, wie man sich vermutlich erhofft hat. Hätte ich allerdings, weiß nicht, mein Gefühl sagt ja auch, der Transfer ist irgendwie strange. Und findet sich jetzt wieder in der Bundesliga beim SC Freiburg und versucht auch da eben vor allem über Standards dann noch Impulse zu bringen. Und ich komme deswegen darauf, das ist wirklich so, Felix sucht seine Spieler oft anhand der Zahlen raus, ich anhand des Gefühls. Und mir hängt noch ein bisschen aus dem Bernspiel dieser Hitzelsberger Moment nach, den die Berner da hatten beim 2-2. Einfach schon ein krasses Tor. So, seit langer Zeit mal wieder, dass der VfB so ein Standardtor gefressen hat, auch wenn es wirklich außergewöhnlich war und kein so. Mir missfällt generell gerade, aber es ist vielleicht mal, das können wir mal bei einer anderen Folge ausführlich ausdiskutieren, mir missfällt generell dieser Trend, die Ecken gerade immer so scharf in den 5-Meter-Raum zu schießen und so am besten den Torwart anzuschießen, finde ich ganz komisch, gefällt mir nicht.
Das kennst du von früher, vom Bolzplatz, ja. 3 Ecken in Elber.
So, aber ich sehe das, also wenn der VfB möglicherweise das Spiel in den Händen hält, vielleicht führt oder das Spiel wirklich spitz auf Knopf steht, da musst du halt auf Niklas Beste und seine Standards aufpassen und das ist dann
wobei ganz sein Scoring nicht mehr das ist, was es mal war. Das ist ein bisschen überraschend, aber vielleicht wird's Sven Schimmel richten, unser Podcast-Gast von vor ein paar Wochen, der Mentalcoach, ehemaliger VfB-Spieler, der ist nämlich mit Niklas am Tun und am Machen und die schauen regelmäßig natürlich auf das Mentale bei ihm. Vielleicht kriegt er es wieder hin, dass da die Scorer wieder reinkommen wie die reifen Früchte.
Nächste Kategorie, meine Damen und Herren.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ich bin großer Spektakelfan und ich mag den schönen Fußball. Ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass der VfB am Sonntag hässlich gewinnt und sie mit ihren eigenen Mitteln schlägt 2-1.
Wir sind uns so gleich. Du bist einfach wie ein Bruder. Es gibt, das kann ich nicht anders ausdrücken. Ja, ich mach's noch ranziger und noch dreckiger. 1-0.
Boah.
Kurz vor Schluss. Jeff Chabot schädelt einen rein und Noah Atubolo kann nichts anders tun, außer diese Pille aus dem Netz holen.
Ich spring voll aus der Reihe, Mr. 3-1.
Oh, guck an.
Bist du der Benny aus der Werbung?
Ja, weil diesmal wird der Konter noch gelaufen gelassen zum dritten.
Ich spiele schon lange Fußball und kenne mich ein wenig aus. Gut, wie immer dürft ihr natürlich auch mitmachen. kicktipp.de/meinVfB zeigt uns, dass ihr besser seid. Schwer ist es nicht, aber...
Nee, wirklich nicht.
Als Benny.
Ja? Ich freue mich tatsächlich auf den Kick am Sonntagnachmittag. Und worauf wir uns, glaube ich, auch alle freuen, und auch das nehmen wir noch in diese Folge mit, ist das Pokal-Viertelfinale des VfB an der Förde. Holstein Kiel, auswärts ist der Gegner, Mittwoch 20:45. Felix, ich gucke dich ja gerne, wenn du so Auslosungen streamst und so. Unglücklich warst du jetzt nicht, aber so ganz, ganz, ganz begeistert auch wieder nicht, ne, mit dem Los.
Du wolltest halt Heimspiel.
Ja.
Das ist so das Einzige. Das heißt, so aus diesem statistikrechnerischen oder wie auch immer gefühligen raus, wenn sie weiterkommen, kriegen wir es ja vielleicht im Halbfinale, weil langsam sind wir mal dran mit wieder einem Heimspiel. Aber ja, also du kannst nicht meckern, wenn du einen Zweitligisten bekommst, hättest auch nach München fahren können oder sonst wohin. Ich kann fairerweise Kiel nicht so perfekt einschätzen gerade, aber jetzt auch nicht on top gerade in Liga 2. Trotzdem immer eklig dahin zu müssen, aber es hat der VfB bisher auch immer gelöst bekommen in Bochum, in Mainz, war auch alles nicht schön. Deswegen bin ich da doch guter Dinge.
Spannend war, wie sie das Viertelfinale erreicht haben, nämlich beim HSV. Und das war ein Spielstand lange 0-0. Sie hatten auch echt gute Chancen, also waren offensiv echt gefährlich. Kriegen dann den Rückstand in der Verlängerung durch Dompe. Da hätte ich nicht gedacht, dass ich den auch bringe. Ja?
Ja?
Nein,
ja,
es war falsch. Es ist falsch. Falsch. Es war Bakariata. Ja. Es war gar nicht Dompe. Da war der Wunschvater des Gedanken.
Ja, ja, du musst jetzt irgendwelche E-Scooter-Gags machen.
Ja, schade. Egal. Sie gingen 0-1 in Rückstand. Bakariata war der Torschütze, weil ich weiß noch, dass das eine sehr emotionale Nummer war. Und alles schien so, ja, der HSV zu Hause gegen Kiel, oder wird schon. Und dann gab es einen direkten Freistoß. 118., 119. Und die Kieler setzen sich im Elfmeterschießen gegen den HSV durch, ob schon sie die ersten waren, die verschossen hatten. Also die lagen auch im Elfmeterschießen erst hinten und haben sich dann durchgesetzt. Heißt, Pokal können sie und übrigens Pokal zu Hause im Februar können sie auch, denn da haben sie vor ein paar Jahren schon mal die Bayern rausgehauen in einem verschneiten Abend im
Natürlich
Februar.
Natürlich haben sie gelacht.
Das ist Thomas Müller lässt grüßen. Ja.
Das ist tatsächlich auch, also wirklich der Punkt, auf den der VfB aufpassen muss. Ja, ja, das ist eklig da. Und zwar richtig eklig. Ich hatte schon mit dem Alex Nübel in Mönchengladbach kurz drüber gesprochen, auch da mit einem Blick schon mal ein bisschen weiter nach vorne gewagt, obwohl noch zwei Spiele dazwischen waren. Jetzt sagt er auch, das wird richtig eklig, aber von immenser Bedeutung, weil das ist der Schritt, der jetzt noch fehlt, um dann eigentlich wirklich alles vor dir liegen zu haben.
Das sind zwei Spiele bis Berlin.
Ja, ja, genau. Und diese Gemengelage, haben wir auch schon lange nicht mehr gebraucht, Gemengelage.
Sehr gut.
Die ist es, die den Reiz ausmacht, aber eben auch die Fallhöhe. Ja. Und ich persönlich freue mich, endlich mal dahin zu kommen. Ich war noch nie in Kiel. Eines der wenigen Stadien, erste, zweite Liga in Deutschland, die mir noch fehlen. Das werde ich nachholen jetzt. Nehme dafür sogar in Kauf, dass ich länger da oben bleiben muss und das St. Pauli-Spiel auch noch machen, bevor es wieder nach Hause geht. Aber
denk an das Sitzkissen.
Ja, richtig. Und wer unsere Insta-Story verfolgt hat, auch die Sektion beheizbares Sitzkissen, ja, die ist wieder zurück, ja, im Einsatz gegen Bern zum ersten Mal in diesem Winter. Und dieses Prachtstück wird auch die Reise antreten an die Förde und dann ins Schanzenviertel, beziehungsweise auf St. Pauli.
Auch schon mal Kraft und Respekt an jeden Auswärtsfahrer, der das, ich sag's mal, hobbymäßig macht und diese Nummer auch auf sich nimmt nach Kiel. Das war, glaube ich, auch eine der letzten Sprüche dann beim Abschlussspiel gegen Hoffenheim, Jahresabschluss, müssen nach Kiel, scheiß Einsetzung, machen wir es halt nochmal, ab nach Berlin. Also das wird auch wieder wild, wer da Mittwoch hinfährt und vermutlich oder auch ein paar wahrscheinlich bleiben werden, weil St. Pauli ist ja auch da oben dabei.
Auch die Kieler haben Spieler, auf die wir schauen.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Ich würde mal anfangen. Weil da ist es wirklich Captain Obvious an der Stelle, Steven Skripski. Deswegen, weil er einfach derjenige ist, der dem VfB zuletzt am meisten wehgetan hat. Früher auch schon im Union-Trikot, damals noch in der zweiten Liga, lang ist es her. Aber jetzt eben auch mit Kiel, hat in der vergangenen Saison bei dem 2-2 unter anderem ein Welttor geschossen. Guter Mann, gefährlicher Mann, ähnliche Kategorie, so ein bisschen wie Beste, also so ein bisschen diese Zocker, die manchmal so irgendwelche besonderen magischen Momente haben, und das ist genau das, worauf die Kieler ausgehen werden. Die werden arbeiten, die werden ackern, die werden den Rasen umflügen und sie werden hoffen auf Skripski-Momente, und auf die musst du halt aufpassen, dass nicht wieder, ich weiß was, so eine Bogenlampe aus 40 Metern, ne, ja, die er dir irgendwie reingesenkt hat.
War eine schöne Phase, ja.
War lange verletzt, ist wieder da und absoluter Leistungsträger und Publikumsliebling in Kiel.
Und ich hoffe jetzt, dass ich das ausspreche, was mir Christian Pavlic aufdiktiert hat, nachdem ich, also ich wollte eigentlich hier mit Bernhardsson reinreiten, der ist aber wohl verletzt. Jetzt gehe ich mit David Setz, wenn man den so ausspricht.
Gut, nehmen wir.
Setz. An den Hand, oder?
Setz übrigens, ist Slowene, meine ich, und Setz übersetzt heißt der Hase.
Aha.
Herr Hase.
Ich habe den Hasen, aber ein relativ rüder Chicharito Hase ist.
Chicharito heißt übrigens so viel wie kleine Erbse, Christian.
Danke.
Relativ rüder Hase, weil da war die Statistik, die mir ins Auge gestoßen ist, zweitmeiste Karten in der zweiten Liga. 8 Punkte vergibt die Bundesliga quasi. Es ist 7-mal gelb und 1-mal gelb-rot. Und auch in 2 gelbe Karten in den 3 Pokalspielen. Also ist einer, der ein bisschen Gas gibt da hinten. Innenverteidiger 26. Und trifft sogar 4 Tore in 17 Ligaspielen. Also interessant.
Ich hatte mir vor dem Spiel oder vor der Sendung Aufnahme den schönen Plan gemacht, ja klar, nimmst du Fiete ab, dann gucke ich mir den Kader an, hoppla, der spielt da gar nicht mehr. Der spielt jetzt bei Alex Zorniger in Odense.
Guck an.
Und die restlichen Typen, die ich da gesehen habe, haben mir alle nichts gesagt, deswegen entscheide ich mich diesmal für nicht einen Spieler und auch nicht eine Person, sondern ich entscheide mich für einen Faktor, den zum Auge zu behalten gilt, und das ist Stadion und Fans in Kombination. Das ist wirklich eine enorme Chance, dass das ein Stolperstein werden kann, der dir sehr, sehr weh tut, mit Blick auf deine Ziele, mit Blick auf deine Gesamtsaison. Das hat der VfB Stuttgart hoffentlich im Blick und dann auch im Griff. Aber wie gesagt, diese Thematik nicht unterschätzen, dann wird das Gmelz-Wiesle da oben an der Förde.
Was uns hierzu führt.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Wer will?
0-2, wie in Bochum.
Ich habe zwar vor Bochum falsch getippt, würde aber genau denselben Tipp nehmen, den ich in Bochum vor dem Spiel in Bochum gewählt habe, einfach auch vielleicht auch aus Aberglaube oder was auch immer. 1-3 nach Verlängerung. Spielverlängerung setzt sich dann aber mit 3-1 durch.
Ich glaube, es wird eine schwierige Nummer, eklig. Der Wind kommt dir waagrecht entgegen, der Regen wahrscheinlich auch. Vielleicht sogar eine offene Sohle mit ein paar Stollen dran. Der VfB muss alle, ja genau, Herr Setz, der VfB muss alles in die Waagschale werfen, was er hat, um das Ding irgendwie zu ziehen. Und es wird wieder ein dreckiges, enges, knappes, vielleicht sogar ein bisschen unverdient dreckiges 1-0.
2 Tore können wir feiern. Das ist super.
Aber kein Gegentor, wäre ja auch mal ganz geil. Hauptsache,
ihr tragt eure Tipps in unsere Kicktipp-Runde ein. kicktipp.de/meinvfb ist die richtige Adresse. Ich habe noch nicht geguckt nach dem Spiel gegen Bern, aber ich müsste irgendwo Position 500 schieß mich tot sein, vielleicht 600. Kann da irgendjemand mithalten hier in der Runde?
Mit Sicherheit nicht, ich habe 4-0 getippt, also 2 Punkte.
Nicht annähernd.
Das treibt mir doch glatt wieder fast die Tränen ins Auge, wie das ist los heute Mittag in Neo.
Bald hängt hier ein Kicktipp-Trikot.
Ja, ohne Witz. Liebe Leute,
ich habe schon als kleines Kind in Kicktipp-Bettwäsche geschlafen, Leute.
Ich glaube, aber heute Nacht schläfst du in Celtic-Bettwäsche.
Heute Nacht schlafe ich auf jeden Fall mal, das kann ich dir versprechen.
Das war schon mal die erste Idee. Ja.
Schlaf ist ein gutes Stichwort, brauche ich auch. Nach der letzten sehr kurzen Nacht. Für euch da draußen gilt natürlich wie immer, meldet euch bei uns, gebt uns Lob, Kritik, Feedback. Sternchen, Daumen hoch, folgt uns überall, wo es geht, @meinVfB. Wir versuchen, all das, was sich in den nächsten Tagen, Wochen tut, für euch bestmöglich abzudecken. Melden uns mit dem Podcast dann eben wieder nach dem Pokalspiel, das am Mittwochabend stattfindet. Das heißt, nächsten Donnerstag hört ihr uns wieder und dann blicken wir voraus auf das Spiel beim FC St. Pauli, was dann direkt ansteht. Und ich glaube, Herr Meisel bleibt direkt oben. Ne?
So ist es, ja. Ich bleib da oben. Hab's ja vorhin schon gesagt. Darf nicht vergessen, also ein Mikrofon mitzunehmen, damit wir auch eine schöne Aufnahme machen können. Und
kommt da das dritte 0-1?
Mr. 0-1.
Hat hier jemand auf dem Superman-Häftle gepennt, oder? Na, jedenfalls versuche ich die langen Zugfahrten, die da anstehen, für mich dazu zu nutzen, euch vielleicht so einen kleinen Glasgow City Guide zur Verfügung zu stellen. Ne? Möglicherweise lasse ich ein paar Tipps, vielleicht sogar Geheimtipps raus, die ihr nicht verpassen solltet, wenn ihr diesen Trip in die schönste hässliche Stadt der Welt antretet.
Was eine Klammer.
Besser geht's nicht. Ich würde sagen, dem haben Felix und ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Leute, habt ein schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast-Start gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.